Guten Morgen. Ja, schön wieder hier zu sein. Es ist doch irgendwie interessanterweise doch wieder eine Weile gewesen, obwohl sich die letzte Predigt doch wie gestern anfühlt. Auch schön wieder einige bekannte Gesichter zu sehen. Über den Sommer waren doch jetzt viele weg. Ich war auch ein paar Mal nicht da. Wieder schön, verschiedene Gesichter hier zu sehen. Und bevor ich bete und unseren heutigen Bibeltext vorlese, den wir behandeln, würde ich noch gern ein Zitat teilen, auch ein Stück weit eine Erfahrung mit euch teilen, die ich in den Vorbereitungen auf meine Prüfung gemacht habe. Ich habe Ende August Neue Testamentprüfung gehabt und da geht man natürlich durch die ganze Bibel durch und ich bin beim Römerbrief bei einem Zitat hängen geblieben von unserem deutschen Reformator, von Martin Luther. Er hat in seiner Einleitung zum Römerbrief ein sehr, sehr interessantes Zitat geschrieben. Und ich will es mal euch vorlesen. Er schreibt: Dieser Brief, also der Römerbrief, ist das rechte Hauptbuch des Neuen Testamentes, das allerlauterste, reinste Evangelium. Er verdient von jedem Christ, nicht nur Wort für Wort auswendig gelernt zu werden, sondern auch Gegenstand seines täglichen Nachdenkens, das tägliche Brot seiner Seele zu sein. Denn er kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, desto kostbarer wird er und umso besser schmeckt er. Ja, kein anderes Buch der Bibel faltet das Evangelium so in einer Breite, so in einer Tiefe aus, wie das Evangelium das tut. Und wie Luther hier richtig schreibt, man kann das Evangelium nicht zu gründlich lesen, man kann es nicht zu gründlich verstehen, sondern das Evangelium ist so breit, es ist so tief, dass egal wie lange man sich mit dem Evangelium befasst, man immer was Neues dazulernen kann. Oder wie er es schreibt, es immer kostbarer wird, es immer besser schmeckt. Und daher vielleicht auch mal die Einladung an euch, das zu machen, was Luther hier schreibt, jeden Tag zusätzlich neben eurer stillen Zeit so einen kleinen Abschnitt Römerbrief zu lesen, so eine kleine Dosis Römerbrief jeden Tag, den ihr wirklich gründlich lest, drüber nachdenkt, als euer täglich Brot nimmt. Ihr könnt es auch versuchen, es auswendig zu lernen, das hapert bei mir ehrlich gesagt noch ein bisschen, aber gerade das persönliche Nachdenken habe ich als sehr, sehr wertvoll wahrgenommen, weil man einfach das Evangelium immer tiefer versteht und es so, so wichtig ist. Und so bin ich, jetzt kommt die Überleitung, auch auf unseren heutigen Predigttext gestoßen. Ich habe schon länger Römer 6 gelesen, immer wieder versucht, es tiefer zu verstehen und tiefer einzudringen. Vor allem bei dem zweiten Abschnitt bin ich hängen geblieben, Römer 6, die Verse 15 bis 19. Aber bevor ich die Worte vorlese, will ich noch mit uns beten. Ja, mächtiger Gott, liebender Vater, wir danken dir für deine frohe Botschaft. Wir danken dir für das Evangelium, das du uns offenbart hast in deinem Sohn. Und wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass du unser Erlöser bist und dass wir hier zusammenkommen dürfen, um das zu feiern, um Gemeinschaft zu feiern, Gemeinschaft mit dir. Und wir beten für diese Predigt, dass du durch mich sprichst, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns den Willen des Vaters offenbarst. Und wir beten, dass du die menschlichen Gedanken verwirfst und die göttlichen Menschen verankerst. Dir sei alle Ehre. Amen. Wir hören nun auf die Worte des allmächtigen Gottes aus Römer 6, die Verse 15 bis 19. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei entweder der Sünde zum Tode oder der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Ja, ich werde den Text Stück für Stück durchgehen. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne aufgeschlagen lassen. Sonst habe ich sie auch hier vorne mitgebracht, wo ich immer bin. Vielleicht, bevor wir jetzt wirklich in den Text eintauchen, noch kurz zum Kontext. Ich habe es gerade schon gesagt, was macht Paulus davor? Er faltet das Evangelium auf in aller Breite und aller Tiefe. Er führt aus, dass wir Sünder sind, alle Sünder, das offenbart das Gesetz, aber wir sind durch das Kreuz gerecht gesprochen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir werden allein durch Gnade freigesprochen. Das ist eine sehr revolutionäre Gnadenlehre, die Paulus bringt. Doch natürlich weiß Paulus, was nun sich uns sündigen Menschen für eine Frage offenbart, nämlich Vers 15. Da heißt es, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Wie schon gesagt, Paulus weiß ganz genau, was sich bei uns für Fragen offenbaren, wenn wir diese Gnadenlehre hören. Nämlich, heißt es jetzt, dass wir so viel sündigen können, wie wir wollen? Öffnet diese Gnadenlehre, dieses Allein aus Gnaden, öffnet es nicht irgendwie Tor und Tür für die Sünde? Und brauchen wir nicht noch so ein bisschen Gesetz, damit, ja, die Christen ja auch, wir brauchen ja Furcht vom Sündigen, nicht? Müsste ja auch egal sein, ob wir in der Sünde leben oder nicht. Aber diese Fragen, diesen Einwand, den wirft Paulus scharf ab. Er sagt, nein, das sei fern. Und ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, was jetzt in der Predigt kommen wird. Es kommt nämlich Argumente oder eine Auslegung. Wieso ist es nicht egal, wie viel wir sündigen? Wieso ist es nicht egal, ob wir in der Sünde leben oder nicht? Fangen wir an mit dem ersten Punkt, der aufführt. Das ist auch gleich der Vers 16. Da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei entweder der Sünde zum Tode oder der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Ja, Paulus fängt an mit, wisst ihr nicht, denn die Hörer des Briefes aus Rom, sie kannten ganz genau die Gesetze bezüglich der Sklaven, die es gab im Römischen Reich. Nämlich, was war ein Sklave? Ein Sklave galt als Besitz. Er wurde nicht direkt als Mensch angesehen, sondern er hatte einen Herr und dem hatte er zu gehorchen. Er musste ihm gehorchen, denn er war sein Besitz. Und dieses Bild, ihr habt es sicher schon gemerkt, Paulus verwendet hier ein Bild in diesem Abschnitt zwischen Sklave und Herr, ein Vergleich. Das können wir auch lesen in Vers 19, da sagt er ja, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das bedeutet also, dass dieser Vergleich, den wir jetzt schon die ganze Zeit gehört haben zwischen Sklave und Herr, dass er dazu dienen soll, dass wir die göttlichen Wahrheiten besser verstehen und dass wir es nicht missverstehen. Das bedeutet, um kurz die Begrifflichkeiten zu klären, auch ich werde in dieser Predigt, in diesem Vergleich zwischen Sklave und Herr bleiben, aber es ist ein Vergleich. Nur damit ihr vielleicht auch zwischen Zeilen lest, ihr merkt es sicher, was ich meine. Dann steht weiter geschrieben in Vers 16, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und ihr müsst dem gehorchen. Also dem, was wir uns hingeben, das ist erstmal was Freiwilliges, das, wo wir uns hingeben, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave sind wir. Und, wie wir gerade gehört haben, als Sklave hat man nicht die Wahl zwischen Gehorsam und Nicht-Gehorsam, sondern als Sklave muss man gehorchen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Denn wenn man mit Menschen redet, vor allem wenn man mit Jugendlichen redet oder mit jungen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die nicht an Jesus glauben, dann hört man immer wieder eine Sache. Sie sagen meistens, euer Glaube ist schon cool. So, auch eure Religion, die ist wirklich cool, ihr habt Hoffnung und so, das ist wirklich cool. Aber ich weiß nicht, meine Freiheit würde ich nicht so gern abgeben. So Einschränkungen sind nicht so meins. Ich lebe lieber in Freiheit. Aber hier sagt uns das Wort Gottes was ganz, ganz Entscheidendes, was sehr, sehr wichtig ist. Diese Wahl zwischen Freiheit und Eingeschränktheit, diese Wahl zwischen Freiheit auf der einen Seite und religiöse Einengung, die gibt es gar nicht, sondern wir sind alle Sklaven. Jeder ist ein Sklave, nämlich von dem, auf das er hört, dem, dem er sich unterstellt, dem, den er dient. Und weiter heißt es im Text, es sei entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wir sind also entweder ein Sklave der Sünde oder wir sind ein Sklave der Gerechtigkeit. Es gibt keinen dritten Herrn, den wir dienen können. Man dient, man gehorcht entweder der Sünde oder der Gerechtigkeit. Wir lesen es auch in Vers 19. Denn so wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Der Dienst unserer Glieder, er gilt entweder der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit oder dem Dienst der Gerechtigkeit. Eine sehr steile These, die Paulus hier am Anfang sagt, dass jeder was dient, dass jeder ein Sklave ist. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann findet man sehr, sehr schnell Dinge, dessen Sklave wir Menschen eigentlich sind. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, was auch in meinem Leben vielleicht großen Einfluss hat. Und das typische Beispiel ist, wie oft versuchen wir, Menschen zu gefallen? Wie oft versuchen wir oder reden wir Menschen zuliebe? Es gibt ja den bekannten Vers, Galater 1,10, super Vers. Er schreibt, rede ich denn Menschen oder Gott zuliebe? Suche ich Menschen zu gefällig sein oder suche ich Gott gefällig zu sein? Und er hängt an, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich nicht ein Knecht des Christi. Also andersrum umgedreht, wenn ich den Menschen gefällig wäre, dann wäre ich ein Sklave der Sünde. Und ich möchte euch einladen, aufmerksam mal in euer Leben zu schauen. Was sind eigentlich Dinge, auf die ich höre? Was sind Dinge, denen ich hinterher renne, denen ich diene, denen ich versuche zu gefallen, denen zuliebe ich rede? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich negativ erstaunt war in meinem Leben, wie oft ich doch anderen Dingen gehorche, wie ich nicht Gott gehorche, sondern anderen Dingen mache und mich zu dessen Sklave mache. Der erste Punkt ist also, was wir aus der Argumentation des Paulus lernen können, ist, jeder dient und gehorcht etwas. Und zwar entweder der Sünde zum Tod oder der Gerechtigkeit. Jeder ist ein Sklave etwas und damit ist wirklich jeder gemeint. Jeder hat einen Herrn, dem er gehorcht. Kommen wir weiter zu dem nächsten Vers, Vers 17. Da heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Gott sei Dank sind wir keine Sklaven der Sünden mehr. Wir waren auch Sklaven der Sünden. Wir alle waren Sklaven der Sünden. Und hieran werden wir erinnert. Auch an jeder von uns gehorchte der Sünde. Doch Gott sei Dank ist das Vergangenheit. Denn wir wurden aus der Sklaverei der Sünde freigesprochen. Wir wurden freigekauft durch das teure Blut Jesu Christi. Das schreibt auch, wie schon gesagt, Paulus auch in den vorherigen Römerkapiteln. Wir sind mit Christus am Kreuz gestorben, wir sind mit ihm gekreuzigt und begraben. Und so sind wir von der Sünde freigesprochen. Doch das ist nicht alles, was passiert mit uns, sondern es geht weiter in Vers 17. Da heißt es, wir sind aber nun von Herzen gehorsam geworden. Es hat ein Herrenwechsel stattgefunden. Und wir gehören nun nicht mehr der Sünde, sondern der Gerechtigkeit. Doch es ist nicht ein Weiterverkauf, wie er es im Römischen Reich üblich war, von dem einen Herren zum anderen. Nein, es ist ein Wechsel, der von Herzen geschieht. Wörtlich heißt es hier im Text, wir sind aus dem Herz heraus gehorsam geworden. Und das ist auch ein unfassbar wichtiger Aspekt, dass das von sich absehen, das auf Gott schauen, das Vertrauen, das Hören auf seine Worte, das ist nicht eine Sache, die wir aus Pflicht tun, um in den Himmel zu kommen, um andere Dinge zu tun. Nein, es ist keine Pflicht, sondern dieser Gehorsam ist eine Sache, die wir aus Herzen gerne tun. Warum ist es so? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die habe ich vor einem Jahr gehört. Sie ist immer noch in meinem Kopf. Sie beschreibt dieses Gehorsam aus Herzen meines Erachtens ziemlich gut. Ich habe euch hier auch ein Bildchen mitgebracht. Und zwar war es mal ein Junge auf einem Schwimmring. Der war, oder ich glaube, es ist eine Frau. Er war im Urlaub, war irgendwo in Italien am Meer, hat seinen Urlaub genossen, 40 Grad, es war super. Hat sich auf den Ring gelegt, ein Traum eines Jugendlichen, glaube ich, einfach in dem Wasser sich treiben zu lassen. Vielleicht ist es auch euer Traum, ich weiß es nicht. Ja, wollte sich einfach ein bisschen sonnen lassen und es kommt, wie es kommen muss. Sie schläft ein. Was passiert? Ich weiß, ihr wart sicher auch alle schon mal am Meer. Man wird rausgetrieben auf das weite, große Meer. Und sie wacht nach 2 Stunden auf und auf einmal sieht sie das. Das weite, große Meer. Kein Wald, kein Land in Sicht, nur Wasser. Doch das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Sondern auf einmal hört sie ein kleines Pfeifen im Ohr und merkt, Mist, jetzt habe ich fast ein falsches Wort gesagt, mein Ring hat ein kleines Löchlein, er ist am Sinken. Ich habe kein Wasser, ich habe kein Essen und ich bin am Sinken. Es ist kein Land in Sicht. Und wenn wir jetzt hier als Zuhörende dieser Geschichte beurteilen müssten, dann müssten wir die Überlebenschancen dieser jungen Frau auf 0 datieren. Sie ist absolut aufgeschmissen, sie kann machen, was sie will. Sie kommt aus dieser Situation nicht mehr raus. Sie ist auf dem großen, weiten Meer, sie ist am Untergehen, sie hat kein Trinken. Sie ist aufgeschmissen. Doch es kommt, wie es in einer Geschichte kommen muss. Am kleinen Horizont sieht sie auf einmal einen kleinen Punkt, der immer größer wird, immer größer wird. Und sie sieht ein Boot auf sie zufahren. Sie ist am Winken, sagt, hier bin ich. Und tatsächlich, das Boot sieht sie, wirft ihnen ein Seil rüber und ja, sie wird aufs Boot gerettet. Und ja, sie ist doch nicht gestorben. Und nachdem dann eben die Frau ein bisschen was gegessen hat, ein bisschen regeneriert hat, ein bisschen was getrunken hat vielleicht noch, dann kommt der Kapitän des Schiffes und fragt die Frau, kannst du mir kurz helfen, das Boot zu putzen? Vorne ist ein bisschen dreckig geworden. Könntest du mir vielleicht helfen, das Boot zu putzen? Wie denkt ihr, antwortet die Frau? Antwortet sie mit, nee. Ich glaube nicht, ich sehe viele schüttelnde Köpfe. Es ist zwar eine fiktive Geschichte, aber dieser Inhalt kommt uns sicher bekannt vor. Denn es beschreibt ziemlich, ziemlich gut das Evangelium. Denn das Evangelium zeigt uns, dass Christsein eben nicht nur ein Lifestyle ist, dass Christsein nicht nur coole Werte vertreten ist und dass Christsein auch nicht nur die Religion der Eltern ist, die man übernommen hat, sondern Christsein bedeutet zu verstehen, dass wir waren wie diese Frau in dem großen, weiten Meer, aufgeschmissen, auf uns alleine und wir konnten uns selber nicht retten. Christsein bedeutet erlöst von unserer Last, von unserer Schuld durch das Kreuz. Und diese Strafe, diese Schuld hat jemand anderes für uns getragen, nämlich Jesus Christus. Und ja, ohne Jesus Christus wären wir auch heute noch wie diese Frau im Meer. Wir werden aufgeschmissen, denn das Gesetz offenbart unsere Sünde. Und wir sind durch die Bank weg, durch sündig. Und jetzt mache ich nochmal Werbung für das, was ich am Anfang gesagt habe. Die spezifische Einladung an euch, deswegen den Römerbrief oder das Evangelium nochmal genauer, tiefer zu betrachten. Ja, das Evangelium ist leicht, das Evangelium verstehen auch Kinder. Aber gleichzeitig ist das Evangelium so tief, so breit, dass ich mir sicher bin, dass auch Leute, die schon 80 Jahre Christ sind, es tiefer und breiter verstehen können. Und umso mehr man das versteht, wie sehr wir auf diesem Wasser waren, wie sehr wir verloren werden ohne Jesus Christus, desto mehr werden wir auch von Herzen dankbar, von Herzen gehorsam. Denn wir wissen, er ist mehr als nur ein Lehrer, der uns Werte gibt, sondern er ist unser Herr und Erlöser. Er hat uns errettet aus unserer Sünde. Und es heißt dann weiter, von was sind wir gegenüber gehorsam geworden? Immer noch Vers 17. Wir sind gehorsam geworden dem Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Interessant ist hier vor allem, Paulus spricht, wenn er sonst von der Lehre spricht, in seinen Briefen immer aktiv von der Lehre. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wo das so ist, dass ihr versteht, was ich meine. Und zwar Römer 16, Vers 7, also einfach eine 1 davor. Da heißt es: Ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt auf die Lehre, die ihr gelernt habt. Also die Lehre ist aktiv, denn ihr habt sie gelernt. Hier in unserem Text in Vers 17 ist es aber nicht so. Es ist anders als sonst. Es ist passiv. Passiv bedeutet, es ist nicht etwas, was wir machen, sondern etwas, was mit uns geschieht. Wenn man ins Griechische schaut, dann wird das Wort, das hier für Vorbild verwendet wird, das Begriff Typos verwendet. Und ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, für was dieses Bild meistens steht. Nämlich entweder für diesen Stempel, wo reingedrückt wird, reingeprägt wird, oder eben eine Gussform, also dieses Ding da unten, in den ein Handwerker heißes Metall reingießt, damit eine neue Form entsteht. Und gerade dieses Bild, das Bild der Gussform, ist unfassbar stark. Denn ihr wisst, was passiert, wenn man Metall biegt. Es schnallt wieder zurück. Man kann Metall nämlich nicht, oder Eisen kann man nicht biegen. Es bricht. Sobald man den Druck wieder wegnimmt, schnallt es wieder zurück. Nicht aber, wenn man es erhitzt und in eine Gussform schickt, in ein Vorbild. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild und ein Ausleger hat dazu geschrieben, ich finde es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Gott gießt seine neugeborenen Kinder in eine Prägeform göttlicher Wahrheit. Das finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Auch in 2. Korinther 5, Vers 17 bestätigt Paulus das. Da sagt er, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und auch das, liebe Geschwister, ist Evangelium. Wir sind nicht nur errettet, wir sind nicht nur erlöst, nein, wir werden neu gemacht. Wir sind eine neue Kreatur. Wir müssen nicht mehr auf das Alte schauen, wir müssen nicht mehr auf die Vergangenheit schauen. Denn wir können darauf verweisen, dass unser Herr und Erlöser, Jesus Christus, uns neu gemacht hat nach seiner göttlichen Wahrheit, dass er uns in diese Prägeform der Lehre gegossen hat. Also der zweite Punkt, den wir lernen können aus Vers 17, nämlich Gott sei Dank sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir wurden aus dem Herz heraus zu einer neuen Kreatur geformt. Jetzt könnte man denken, ist die Predigt vorbei, das Evangelium ist vorbei, aber nein, es hört hier nicht auf. Der Status, dass wir neu sind, ist nicht der Punkt, wo das Evangelium aufhört, wo das Freisein aufhört, sondern es geht weiter. Wir lesen die Verse 18 und 19 und ich nehme mal schon mal vorweg, es wird sehr, sehr spannend. Vers 18 heißt es, nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Vers 19, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Wörtlich heißt es auch hier für die Begrifflichkeiten versklavt. Also in Vers 18, wir wurden der Gerechtigkeit versklavt. Auch Vers 19 heißt es wörtlich, wir sollen unsere Glieder in die Sklaverei der Gerechtigkeit geben. Nun ging es ja gerade noch um befreit werden aus dieser Sklaverei. Es ging um Neumachen und jetzt sind wir schon wieder versklavt. Na toll. Aber, wie schon gesagt, wird es hier sehr, sehr, sehr spannend. Denn wir können hieraus etwas sehr, sehr Wichtiges über Freiheit lernen, über auch das Evangelium. Nämlich die biblische Freiheit, Freiheit generell. Es bedeutet nicht nur, von etwas frei zu sein, sondern es bedeutet auch, für etwas frei zu sein. In der Vorbereitung bin ich auf ein Zitat gestoßen von unserem anderen tollen deutschen Theologen. Der hat es super zusammengefasst, besser als ich es jemals geschafft habe in letzter Zeit. Und er schreibt, Dietrich Bonhoeffer, er schreibt zum Freisein Folgendes. Er schreibt, das Freisein von etwas erfährt seine Erfüllung erst in dem Freisein für etwas. Frei sein allein um des Freiseins willen aber führt zu Anarchie. Freiheit bedeutet biblisch frei sein für den Dienst an Gott und am Nächsten. Frei sein für den Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber. Und das setzt voraus, frei sein von jedem inneren und äußeren Zwang, der uns an diesem Dienst hindert. Freiheit bedeutet also nicht die Auflösung aller Autorität, sondern es bedeutet Leben innerhalb der durch Gottes Wort geordneten und begrenzten Autoritäten und Bindungen. Freiheit erfüllt sich erst im Dienst für Gott. Denn als Gott dich geschaffen hat, da hat er was vorgehabt mit dir. Er hat dir eine Berufung gegeben, er hat dir einen Sinn gegeben, etwas, was über deinem Leben steht. Und das ist in erster Linie Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft mit ihm ein Segen zu sein für deine Mitmenschen. Doch in dem Moment, in dem wir anderen falschen Herren gehorchen, dann können wir dieser Berufung nicht nachkommen, sondern wir werden ein Sklave dessen. Doch wenn wir uns unter Christus unterstellen, ist das der Moment, in dem wir diese Freiheit voll ausleben, nämlich die Gemeinschaft mit ihm. Und darin, in dieser gottgegebenen Berufung, Gemeinschaft mit ihm zu haben, darin erfüllt sich wirkliche, vollkommene Freiheit. Frei sein für Gott. Und gerade auch der letzte Satz, den Bonhoeffer geschrieben hat, ist unfassbar wertvoll. Es ist auch sehr logisch, wenn wir uns die Punkte anschauen. Er schreibt, Freiheit bedeutet nicht die Auflösung aller Autorität, sondern es bedeutet Leben innerhalb der durch Gottes Wort geordneten Autoritäten und Bindungen. Das ist so spannend, wie schon vorhin gesagt, wir Menschen wollen uns unsere Freiheit eben nicht nehmen, aber gerade dabei nehmen wir uns unsere Freiheit und wir andere bestimmen über unser Leben, was wir machen. Nicht diese Freisein von allem führt zu Freiheit, sondern das Hören auf die Worte Gottes, das Vertrauen auf die Worte Gottes und das Wandeln auf den Worten Gottes. Nicht seine eigenen Wege zu gehen, nicht das Denken, dass man es besser weiß als Gott, besser versteht als Gott, sondern das Vertrauen auf seine Worte. Darin offenbart sich uns die vollkommene Freiheit in den Worten Gottes, im Wandeln der Worte Gottes. Wenn wir unser Leben also nicht unter die Herrschaft Gottes stellen und ihm dienen, so werden wir keine Freiheit erlangen. Freiheit kommt durch den Gehorsam den Worten Gottes gegenüber. Denn sie sind das, das das Leben in die Welt gerufen hat. Und sie sind es auch gleichzeitig, die uns das Leben offenbaren. Ich fasse noch mal kurz die drei Punkte zusammen. Der erste Punkt ist, jeder dient und gehorcht etwas. Und zwar entweder der Sünde oder der Gerechtigkeit. Frei sein fängt also damit an, die eigenen Herren seines Lebens herauszufinden, zu schauen, wem gehorche eigentlich ich? Wo versuche ich vielleicht Menschen zu gefallen und nicht Gott? Wo diene ich anderen neben Gott? Denn solange wir anderen Herren dienen neben Gott, werden wir nicht in vollkommener Freiheit leben. Erst wenn wir den anderen Herren den Rücken zukehren, ja, ihnen Kampf ansagen, dann können wir in vollkommener Freiheit leben. Zweitens, wir sind, Gott sei Dank, sind wir nicht mehr in der Sklaverei der Sünde gefangen, sondern er hat uns zu einer neuen Kreatur geformt, aus dem Herzen heraus. Und das ist etwas, liebe Geschwister, worauf wir uns immer wieder berufen können. Durch das Blut Christi, durch das Kreuz Christi, sind wir nicht nur befreit, nein, wir sind neu gemacht, wir haben eine neue Identität und wir sind eine neue Kreatur. Das dürfen wir auch immer unseren alten Sklaventreibern wieder sagen, wenn sie ankommen und wieder uns gehorsam machen wollen. Nein, ich bin nicht mehr der, ich mal war. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Doch dabei bleibt es nicht, sondern nachdem wir befreit wurden, sind wir frei für den Dienst an Gott und den Menschen. Freiheit erfüllt sich nicht im bloßen Freisein, im Auflösen aller Autoritäten, sondern Freisein erfüllt sich im Dienst für Gott und den Nächsten. Und unter seiner Gnadenherrschaft dürfen wir ihm dienen, sodass wir nicht mehr unseren alten Sklaventreibern gehorchen und dienen müssen, sondern dass wir unter seiner Gnadenherrschaft in der Beziehung zu ihm, im Vertrauen auf ihn, ein Leben in Freiheit und Gemeinschaft leben dürfen. Amen. Ich bete dafür noch. Ja, Herr Jesus, wir sind durch die Bank weg Sünder, wir sind alle schlecht und wir sind schuldig vor dir. Wir schauen immer wieder auf uns anstatt auf dich und wir beten darum, dass du uns unsere Schuld verzeihst. Und wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir uns darauf stützen dürfen, dass du der Eckstein bist, der alles zusammenhält. Dass du der bist, der uns neu macht und dass du der bist, der mit uns in Gemeinschaft leben will. Und ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass du ihn frei machst von seinen Sünden, dass wir immer wieder den alten Sklaventreibern den Rücken zukehren können und dass wir zu dir kommen können, in vollkommener Freiheit, in vollkommener Gemeinschaft. Wir danken dir für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast und das du durch dein Wort offenbart hast. Dir sei alle Ehre. Amen.